Delaware legte den Kopf schief und sah ihn verständnislos an. »Was gibt's denn da so blöde zu gackern? Du hast recht!« kicherte Anawak. »Was heißt, du hast recht? Bist du übergeschnappt?« Er spürte, dass sein Heiterkeitsausbruch drohte, ins Hysterische abzugleiten, aber er konnte nichts dagegen tun. Es schüttelte ihn vor Gelächter. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal so gelacht hatte, ob er überhaupt je so gelacht hatte. »Lisher, du bist unbezahlbar«, japste er. »Du hast so verdammt recht. Arschlöcher, genau wir alle. Und du bist mit Grey Wolf zusammen. Ich pack's nicht, oh Mann.« Ihre Augen verengten sich. »Du machst dich über mich lustig.«
»Nein, überhaupt nicht«,
keuchte er.
»Doch, ich schwör's dir, es ist nur...«
Plötzlich fiel ihm etwas ein. Etwas, von dem er sich fragte, warum er nicht schon viel früher darauf gekommen war. Sein Gelächter erstarb.
»Wo ist Jack eigentlich gerade?«
»Ich weiß nicht.« Sie zuckte die Achseln. »Vielleicht zu Hause?«
»Jack ist nie zu Hause. Ich denke, ihr seid zusammen.« »Mein Gott, Leon, wir haben nicht geheiratet, wenn du das meinst. Wir haben Spaß und sind verknallt, aber ich überwache doch nicht jeden seiner Schritte.«
»Nein«, murmelte Anawak, »das wäre auch nichts für ihn.«
»Wieso fragst du? Willst du ihn sprechen?«
»Ja.« Er fasste sie bei den Schultern.
»Lisha, pass auf. Ich muss ein bisschen privaten Kram erledigen. Versuche ihn aufzustöbern, vor heute Abend, wenn's geht, damit wir Shoemaker nicht das Essen verderben. Sag ihm, ich würde mich freuen, ihn zu sehen. Ja, ganz ehrlich, ich würde mich freuen. Ich hätte regelrecht Sehnsucht nach ihm.«
Delaware lächelte unsicher.
»Gut, ich werd's ihm sagen.«
»Fein.
Ihr Männer seid komisch, echt. Du meine Güte. Ihr seid wirklich ein paar komische Affen.«
Anawak ging aufs Schiff, sah die Post durch und schaute auf einen Sprung bei Schunas vorbei, wo er einen Kaffee trank und mit Fischern plauderte. Während seiner Abwesenheit waren zwei Männer in einem Kanu verunglückt und gestorben. Sie hatten sich trotz des strikten Verbots hinausgewagt. Keine 10 Minuten hatte es gedauert, bis sie von Orcas gerammt worden waren. Die Überreste des einen Mannes waren später angespült worden. Von dem anderen fehlte jede Spur. Niemand verspürte Lust, ihn zu suchen.
»Ist ja nicht deren Problem«, sagte einer der Fischer, womit er die Betreiber der großen Fähren, Frachter und Fabriktrawler und die Kriegsmarine meinte.
Er trank sein Bier mit der Verbissenheit desjenigen, der den Schuldigen ausgemacht zu haben glaubt und sich durch nichts und niemanden davon abbringen lässt, ihm die Verantwortung für seine Misere anzulasten. Dann sah er Anawak an, als erwarte er von ihm eine Bestätigung. »Es ist sehr wohl deren Problem«, war Anawak versucht zu sagen. »Ihren Schiffen geht es keinen Deut besser.« Er schwieg. Was sollte er antworten? Er durfte über die großen Zusammenhänge nicht sprechen, und die Leute in Tofino sahen nur ihren Ausschnitt der Welt. Sie kannten die Statistik über die Zunahme schwerer Unglücke nicht, mit denen Peak den Stab konfrontiert hatte.
»Nee, Junge, denen kommt das doch gelegen«, knurrte der Mann. »Die großen Fangflotten dehnen ihr Monopol immer weiter aus und jetzt sowas. Sie haben uns die Bestände weggefischt und jetzt räumen sie den Rest auch noch ab, nachdem wir Kleinen nicht mal mehr rausfahren können.«
Und dann, nach einem weiteren Zug aus seinem Glas, sagte er,
»Wir sollten diese verdammten Wale abschießen. Wir sollten ihnen zeigen, wo der Hammer hängt.«
Es war überall dasselbe. Wo immer Anawak hinhörte in den Stunden, seit er in Tofino war, klang die gleiche Forderung durch. »Töten wir die Wale.« War alles umsonst gewesen? Die Jahre der Mühsal, um ein paar lumpige, löchrige Schutzverordnungen zu erzwingen? Auf seine Weise hatte der frustrierte Fischer am Tresen von Schunas den Nagel auf den Kopf getroffen. Aus Sicht der kleinen Fischer brachte die Situation den Großen nur Vorteile ein, weil große Fabrikschiffe die Fanggründe als einzige noch befahren konnten und jene, denen die Erlasse der Internationalen Walfangkommission, eingeschränkte Fangquoten und Jagdverbote immer schon ein Dorn im Auge gewesen waren, endlich eine Legitimation vorweisen konnten, wieder Wale zu jagen. Anawak bezahlte seinen Kaffee und ging zurück zur Station. Der Verkaufsraum war leer. Er machte es sich hinter der Theke bequem, schaltete den Computer ein und begann, das World Wide Web zu durchforsten auf der Suche nach militärischen Dressurprogrammen. Es war mühsam. Diverse Seiten ließen sich nicht aufrufen. Während sie im Chateau Zugriff auf jede gewünschte Information hatten, krankte das öffentliche Netz zunehmend unter dem Ausfall der Tiefseekabel. Anawak ließ sich nicht entmutigen. Die offizielle Homepage des US Navy's Marine Mammal Program zur militärischen Arbeit mit Meeressäugern fand er schnell.
Was dort zu lesen war, kannte er bereits aus dem Whistler's Circuit. Jeder bessere investigative Journalist hatte dutzendfach darüber berichtet. Er schloss die Seite und suchte weiter. Nach kurzer Zeit stieß er auf Meldungen über ein militärisches Programm in der ehemaligen Sowjetunion, die vielversprechend klangen. Eine größere Anzahl Delfine, Seelöwen und Belugas waren demnach während des Kalten Krieges mit dem Auffinden von Minen und verloren gegangenen Torpedos betraut und zum Schutz der Schwarzmeerflotte eingesetzt worden.